Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast, mit dem du deine Gesundheit in die eigenen Hände nimmst. Deine Gastgeber sind Dr. Pia Hartmann und Dr. Moritz Binder. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt. Heute sprechen wir über Screenings und Vorsorgeuntersuchungen. Und das ist ein Thema, das, glaube ich, an dich, liebe Pia, in der Praxis häufiger herangetragen wird. Was gibt's da eigentlich für Untersuchungen? Die werden ja teilweise in der allgemeinmedizinischen Praxis angeboten, teilweise aber auch fachärztlich dann von den Gynäkologinnen und Gynäkologen oder den Hautärzten und so weiter angeboten. Und weil man da schnell vielleicht die Übersicht verliert, bringen wir da heute Licht ins Dunkeln und machen eine kleine Übersicht, ja, dass man weiß, was es da überhaupt alles gibt.
Ja, genau. Danke, Moritz. Also dazu gesagt sozusagen nochmal, es geht jetzt um die Screenings und Untersuchungen, die von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet werden oder bezahlt werden. Also wenn man privat versichert ist, müsste man sich hier nochmal schlau machen, was die eigene Kasse in welchen Abständen zahlt. Aber ich würde gern so ein bisschen zeigen, was die gesetzlichen Kassen anbieten. Wenngleich, das kommt sicher gleich im Gespräch noch genauer raus, es auch oft arztabhängig ist, wo man da landet und was genau durchgeführt wird. Aber es gibt einen Katalog, den die Kassen anbieten oder empfehlen auch. Und es hat natürlich einen präventivmedizinischen Charakter, wo ich weiß, dass du an Stellen auch sagst, ja, kann man sich vielleicht auch sparen oder so. Aber da ist es auch eben, glaube ich, wieder sehr arzt- und praxisabhängig, wie man aufgestellt ist. Und mir geht es aber in der Praxis oft so, dass wenn ich zum Beispiel Leuten sage, sie könnten mal wieder zum Check-up oder zur Vorsorge kommen, dass die mich mit ganz großen Augen anschauen und gar nicht erst mal wissen, was das ist und warum ich sie da sehen will. Und dachte, es eigentlich ganz cool, mal zu zeigen, was hier das deutsche System vorsieht.
Genau, und das stimmt, dass ich da in Punkten kritisch bin, aber gar nicht so sehr, weil ich die Untersuchung per se nicht gut finde, sondern im Gegenteil, ich bin sehr pro Screening, was die allermeisten Untersuchungen angeht. Ich finde es dann eher unglücklich, wenn das so für sich stehend als einziges präventivmedizinisches Angebot dasteht. Also wenn die Kassen sagen, ja, wir machen ja auch Präventivmedizin und dann ist das Einzige, was ihnen einfällt, eben das Screening, dann ist das einfach viel zu kurz gegriffen. Und da bräuchte es mehr eben aktive, proaktive, frühzeitige Beratung oder an die Hand nehmen für Leute, die sich eigentlich sowas mehr wünschen würden. Und das machen eben die Kassen nicht. Und das ist mein Kritikpunkt, immer wenn ich dann so mit dem Nörgeln anfange.
Ja, und dafür gibt es eben leider keine Gelder, wo es an anderen Stellen ganz viele Gelder gibt. Aber an Stellen steckt hier schon was Gutes drin, wo ich ja auch weiß, dass du überzeugt bist und zum Beispiel zum Prostata auch schon eigene Folgen gemacht hast.
Genau, und noch ein Punkt, den du jetzt ansprichst, ist, das geht um die gesetzlich Versicherten in Deutschland. Also ich weiß, dass wir auch einige, vielleicht wenige, aber wir haben sie, Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz und aus Österreich haben. Und ich weiß auf jeden Fall in der Schweiz, da sind die Kassen deutlich restriktiver, da ist einfach viel mehr Selbstzahlerleistung. Das heißt, für die sprechen wir jetzt auch in dieser Folge nicht per se, aber natürlich könnt ihr trotzdem mitnehmen, einfach was für Untersuchungen es prinzipiell gibt. Und genau, die meisten Leute, die zuhören, das sind natürlich gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten oder hoffentlich gesunde Menschen, die jetzt den Podcast hören und an die richtet sich das primär jetzt.
Genau.
Was bietet ihr denn in der Praxis bei euch an? Also ihr seid eine große Gemeinschaftspraxis mit vielen Ärztinnen und Ärzten. Was macht ihr denn dort an Angebot in Bezug auf diese Vorsorgeuntersuchungen?
Also wir machen da vor allem die Check-up-Untersuchungen. Und das ist auch der große Baustein, den ich gleich nochmal mehr erklären möchte. Ich fange mal aber ganz kurz bei der Geburt an, dass man sich noch ein bisschen mehr sortieren kann, glaube ich. Weil je nachdem, wie alt man ist, hat man jetzt hier vielleicht auch schon unterschiedliches Vorwissen. Also sozusagen in diese Präventivmedizin gehören als allererstes die ganzen U-Untersuchungen in der Kindheit. Die sind ja auch teilweise Pflicht. Dann ist das nächste, von dem man relativ schnell hört, sind dann die zahnärztlichen Vorsorgen, die ja auch die Kasse bezahlt und die zahlen die alle 6 Monate tatsächlich, wenngleich da unterschiedliches Leistungsspektrum drin ist. Da will ich aber jetzt auch nicht in die Tiefe gehen, weil wir keine Zahnärzte sind. Wäre sicher interessant, dazu mal was zu machen. Dann, was zumindest die Mädchen dann auch oft relativ früh mitbekommen, ist so dieser, ich gehe immer zu meinem Frauenarzttermin. Genau, und das ist eben die Gebärmutterhalskrebsvorsorge, die ab 20 Jahren, also zwischen 20 bis 34, jedes Jahr für die Frauen beim Frauenarzt stattfindet. Da gehen wir aber auch nochmal gesondert ein auf die Frauenthemen in einem anderen Podcast, aber dass wir das sozusagen jetzt hier mit drin haben. Und dann startet auch eigentlich dieser Check-up. Und da gibt es also Check-up oder allgemeinärztliche Vorsorgeuntersuchung. Da muss man jetzt auch nochmal ein bisschen kategorisieren, weil da gibt's steht einem ein Check-up zu zwischen 18 und 35 oder bis zum abgeschlossenen 34. Lebensjahr und dann ab dem abgeschlossenen 35. Lebensjahr bis zum bitteren Ende alle 3 Jahre eine Vorsorgeuntersuchung, die im Vergleich zu dieser unter 35 Jahre Vorsorgeuntersuchung auch noch ein Labor beinhaltet. Genau. Und da würde ich jetzt ein bisschen mehr darüber berichten, wenn man dann sozusagen noch mehr ins Alter oder noch älter wird, über diese 35 hinweg, kommt dann für die Männer die Prostata-Untersuchung hinzu und für die Frauen das Mammographie-Screening und sozusagen dazwischen noch eingereiht das Hautkrebs-Screening und die Darmkrebsvorsorge. Puh, jetzt habe ich euch erschlagen, oder?
Ein bisschen, aber jetzt hast du es mal genannt. Jetzt können wir vielleicht der Reihe nach auf die einzelnen Punkte ein bisschen eingehen.
Genau, also das Gute, was ich euch auch sagen kann, ist, dass zumindest wir in unserer Praxis und ich denke viele andere Hausärzte das auch so machen, dass wir versuchen, diese unterschiedlichen Bereiche auch bei den PatientInnen abzufragen oder zu schauen, haben sie das wahrgenommen, haben sie das wahrgenommen. Das heißt, wir sammeln das so ein bisschen bei uns in der Praxis. Was wir nicht sammeln, sind die Zahnarzttermine. Genau, aber sonst diese anderen Bereiche, die versuchen wir auch mit abzufragen und die Leute darauf hinzuweisen, dass das jetzt ansteht. Ja.
Okay. Zu was willst du mehr erzählen? Zum allgemeinmedizinischen Check-up, den ihr in der Praxis macht vielleicht?
Ja, voll gerne. Da erzähle ich gerne dazu, weil ich finde, dass das per se super ist, dass wir den anbieten vom Gesundheitssystem und dass wir den bezahlt bekommen von den Kassen. Und ich glaube dennoch, dass es sehr praxisunterschiedlich ist, wie dieser Check-up stattfindet. Es gibt einen von der Bundesregierung vorgeschriebenen Leistungskatalog, der stattfinden muss, der auch so dokumentiert werden muss. Was aber dokumentiert wird und was dann wirklich stattfindet, ist vielleicht auch manchmal ein bisschen unterschiedlich. Aber was stattfinden muss, ganz offiziell, ist eine Anamnese, also ein Gespräch, eine klinische Untersuchung, ab 35 diese Laboruntersuchung und dann noch eine Beratung und eine Dokumentation darüber. Und wenn ich natürlich richtig flott bin, kann ich das versuchen, in 10 Minuten irgendwie abzuhaken. Wir lassen uns meistens bei uns eine halbe Stunde Zeit dafür und ich kenne das auch aus meiner alten Praxis so, dass das eigentlich schön ist, mal einen Termin zu haben, wo man ein bisschen mehr Zeit hat und bei manchen Themen auch einfach in die Tiefe gehen kann und nicht immer nur schnell, schnell machen muss. Genau. Und wenn man natürlich PatientInnen gut kennt, muss man auch diese Anamnese natürlich nicht immer wieder bei Null aufrollen, denn die beinhaltet zum Beispiel die eigene Krankengeschichte, die Familienanamnese, die Sozialanamnese, den Impfstatus. Theoretisch muss ich Rauch, Alkohol, Ernährung, Bewegung abfragen. Aber ich meine, wie ist das zu machen neben einer körperlichen Untersuchung und allem in einer Viertelstunde oder einer halben Stunde? Also es hängt sehr davon ab, wie gut man seine Patienten einfach schon kennt.
Und ich glaube, bei diesem Check-up, den ich ja in unserem, bei unserem Abendessenstisch oft kritisiert habe, sehe ich eben ein bisschen das Dilemma oder die Problematik, dass das, was inhaltlich gemacht wird, jetzt unabhängig von dem, was du beschreibst, dass die Leute oder die Allgemeinärzte das sehr unterschiedlich genau und ernst sozusagen machen, dass es häufig so ist, dass die Leute irgendwie mit einem guten Gefühl rausgehen und sagen, ja, mein Labor passt, ja, alles ist schick. Aber dass ganz essentielle Punkte da irgendwie durchs Raster fallen oder eben unter diesem präventivmedizinischen Blickwinkel einfach nicht erkannt werden, weil die Leute überhaupt nicht, also auch die Ärzte nicht wissen, was wird da eigentlich abgebildet und sowas. Das heißt, man wird ja nur rausgefischt, wenn man wirklich jetzt einen manifesten Diabetes hat oder Bluthochdruck oder irgendwas, was wirklich schon fortgeschritten ist. Aber wenn man jetzt mit der Frage da hingeht, okay, inwiefern bin ich denn langfristig gesundheitlich gut aufgestellt, dann ist es so ein bisschen Wellness-Feel-Good-Gefasel, dass man auf jeden Fall inhaltlich kritisieren könnte. Gleichzeitig will ich es auch nicht schlechter machen, als es ist, weil allein, dass es diesen Raum gibt, das ist ja schon mal ein Luxus, dass das von den Kassen bezahlt wird. Und eben je nachdem, wie initiativ dann ein Patient ist, der das schon zum Anlass nehmen kann oder da einfach was Gutes raus entstehen kann. Also allein die Frage, ah, Sie rauchen, möchten Sie aufhören, hast du mir erzählt, wirkt bei 10% der Patienten statistisch, dass sie dann aufhören. Und wenn 100 Leute zum Screening gehen und 20 davon rauchen und dann 2 aufhören, dann ist es allein das irgendwie schon wert, finde ich. Genau, also man könnte das jetzt sehr vielschichtig diskutieren. Ich finde es aber super und das ist, was jeder niedergelassene Allgemeinarzt oder hausärztlich tätiger Internist macht. Das heißt, wenn ihr einen Hausarzt habt, ja, könnt ihr hingehen, wie du sagtest, zwischen 18 und 35 Jahren einmal und danach alle 3 Jahre und diesen Check-up in Anspruch nehmen.
Ja, jetzt antworte ich auch auf das, was du gesagt hast. Also ich glaube, was vor allem tricky ist, ist das mit diesem Labor, aber da haben wir eine eigene Folge dazu aufgenommen, weil die Leute hören dann, ah, wenn ich zum Check-up gehe, dann kriege ich auch ein Labor und das ist eben wirklich nur ein ganz kleines Labor, also von den Kassen vorgesehen und das möchte ich jetzt hier sagen, weil wir da so viel drüber auch diskutieren, von den Kassen vorgesehen ist wirklich einfach nur dieser nüchternen Blutzuckerwert, wo ihr hören könnt, was vor allem Moritz und ich nach deiner Meinung sozusagen, also was dazu gesagt werden kann, dann ein Lipidstatus, wo aber eben auch nur wenige Werte dazu gehören, nämlich das Gesamtcholesterin, die Triglyceride, das LDL und das HDL und andere wichtige Werte nicht mit drin sind. Fertig, das war's vom Labor. Da ist also kein Blutbild drin, keine Leberwerte, keine Nierenwerte, keine Schilddrüse, kein, ja?
Und die Werte, die drin sind, die kann man eben total kritisch hinterfragen, inwiefern sie eine falsche Sicherheit den Leuten vermitteln.
Und das ist halt ein bisschen fies, weil natürlich ich muss ja diese Werte mit meinen Patientinnen besprechen. Also im besten Fall haben die Laboruntersuchungen schon vor dem Termin bei mir. Und dann sage ich, schaue ich ins Labor und sage, und im Labor war alles gut bei Ihnen. Ja? Und dann gibt es eben diese falsche Sicherheit, dass die Leute denken, okay, bei mir ist alles gut, ja. Und es ist aber wirklich nur ein Mini-Fitzelchen-Ausschnitt. Was schön ist, wenn man diese Untersuchung zum Anlass nimmt und sagt, okay, und die Werte würde ich vielleicht zu dem Anlass einfach auch noch auf privatärztliche Leistung mit abnehmen, aus der eigenen Tasche. Dann bin ich besser aufgestellt und dann habe ich ja auch die Möglichkeit, die zu besprechen in diesem Termin, je nachdem, wie mein Hausarzt aufgestellt ist. Genau, was aber finde ich total sinnvoll ist, wenn man jetzt meinetwegen 40, 50, Mitte 50 ist und man geht jetzt immer nur wegen einem Infekt zum Arzt, dann gibt es vielleicht Sachen, die einem gar nie auffallen. Also zum Beispiel, dass man auch mal ein Hautkrebs-Screening machen könnte. Oder hat man schon mal den Blutdruck gemessen? Hat man vielleicht einfach noch nie gemacht, ja? Oder was bei diesem Checkup dabei ist, das ist jetzt vielleicht eher selten, aber man muss auch Urin abgeben, das vielleicht noch dabei. Da könnten auch erste Nierenfunktionseinschränkungen einfach so auftauchen. Also so Sachen, die einfach im Alter zunehmen, Erkrankungen, die im Alter zunehmen, wo man darauf schaut, wo steht man denn eigentlich? Und dafür finde ich, ist es schon einfach super wichtig, dass mal der Blutdruck gemessen wird. Der kann beim Arzt zu hoch sein, aber es sensibilisiert auf jeden Fall für was dann auftritt.
Genau, und die Leute, die wahrscheinlich den Podcast hören, die haben sie einigermaßen gut erwischt und haben Zeit und Gedankenkraft, sich sowas hier anzuhören. Aber wenn man jetzt überlegt, einfach in strukturschwächeren Gegenden vielleicht, wo Leute nicht so etipetite Podcasts wie diesen hier hören, da ist es auch extrem cool, dass es dieses Screening einfach gibt und Leute, die sonst anderweitig total durchs Raster fallen würden, zum Beispiel mit dem Blutdruck dann da ein bisschen sensibilisiert und mitgenommen werden. Jetzt wollen wir ja eine Übersichtsfolge machen. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir machen eigentlich an diesem Check-up direkt einen grünen Haken dran und gucken mal, was es noch so gibt. Mhm. Ist das in Ordnung?
Super. Genau, also ausgehend von diesem Check-up vielleicht, kann ich direkt nochmal auf das Hautkrebs-Screening zu sprechen kommen. Das wird nämlich ganz gerne gleichzeitig zum Check-up auch durchgeführt, da die Hausärzte, wenn sie dafür zertifiziert sind, das auch machen dürfen. Das heißt, das Hautkrebs-Screening, das wird von der Kasse ab dem 35. Lebensjahr alle 2 Jahre bezahlt. Und das kann entweder der Hautarzt machen oder der Hausarzt machen, wenn er zertifiziert ist. Genau, ich empfehle mal ganz gerne, wenn man alle 3 Jahre zum Check-up kommt, dann kann man quasi eines beim Hausarzt mitnehmen und dann das nächste beim Hautarzt machen, weil der natürlich ein bisschen mehr Expertise hat als die meisten Hausärzte dazu.
Und das ist wieder ein total sinnvolles Screening, weil man muss zwar den Termin ausmachen und dann dahin gehen, aber wenn man das regelmäßig macht, dann geht die Wahrscheinlichkeit, dass man ein malignes Melanom, einen bösartigen Hautkrebs hat und daran im schlimmsten Fall verstirbt, praktisch gegen null. Also das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Deswegen absolut zu empfehlen aus meiner Sicht.
Voll. Und dazu sage ich auch gern was, weil das auch, das kennst du sicherlich auch, es gibt immer wieder Patientinnen, und das unterstütze ich eigentlich total, die sagen, ich fühle eigentlich ganz gut, was los ist. Ich brauche das nicht jetzt, dieses ständige Checken und so. Genau. Und ich will auch wenig Medikamente nehmen. Ich will das so natürlich wie möglich handhaben. Und die sind auch oft sehr gesundheitsbewusst und ernähren sich sehr gut, bewegen sich und haben einfach, genau, das ist per se, finde ich, ein schöner Ausgangspunkt. Und jetzt ist es aber vor allem beim Hautkrebs und beim Darmkrebs, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, einfach so, dass es quasi Frühformen gibt. Und wenn man die im Frühstadium, die entwickeln sich ganz langsam, ja, wenn man die im Frühstadium einfach entfernt, dann ist das Thema einfach vom Tisch, ja. Und wenn man diese Frühformen aber verpasst, dann kann man einfach ein doofen Verlauf haben, der dann zu spät ist. Wenn man das Ding erst nach 10 Jahren entdeckt, dann kann es sein, dass es gestreut hat und es wäre einfach nicht notwendig gewesen. Und beim Hautkrebs-Screening ist es jetzt, ich meine, das hat auch weniger Widerstand als das Darmkrebs-Screening in meiner Erfahrung, ist es ja wirklich auch so, dass die Untersuchung per se nicht gefährlich ist. Also da ist ein Arzt, der hat so eine Lupe und schaut einmal die komplette Körperoberfläche damit ab.
Ist vielleicht für manche Patienten auch ein bisschen komischer, muss man sich nackig ausziehen und dahin stellen und so, wirkt da ein bisschen entblößt, dann steht man in der Praxis rum. Aber für dich oder die Ärztinnen und Ärzte, die das dann machen, ist das ja Alltagsgeschäft und dann kann man eigentlich ein ganz ruhiges, gutes Gefühl haben. Ja, muss man
absolut
nicht peinlich berührt sein.
Ja, und da gibt es eben den hellen und den schwarzen Hautkrebs, so im allgemeinen Sprachgebrauch. Heller Hautkrebs ist echt häufig, der ist aber auch nicht so gefährlich. Ungefähr 20% der Gesamtbevölkerung entwickelt so einen hellen Hautkrebs. Und der schwarze Hautkrebs, der leider auch manchmal schnell wächst und auch sich ausbreiten kann, der kommt zu 1-2% der Menschen erkranken an dem. Also auch, finde ich, nicht so wenig, genau. Und da ist es schon fies, weil wenn man richtig Pech hat, kann der auch quasi direkt nach der Hautkrebsuntersuchung loswachsen. Und wenn man dann erst 2 Jahre später geht, hat man genau dieses Zeitfenster verpasst. Aber da muss es einfach schon doof laufen. Ja.
Aber es ist halt, wenn man Prävention als systematisches Risikomanagement betrachtet, dann ist das gut gemanagtes Risiko. Und das sinkt eben absolut betrachtet drastisch. Im Vergleich
absolut.
Zu, wenn man eben kein Screening macht und dann im schlimmsten Fall einfach mit der ganz doofen, fortgeschrittenen Diagnose dasteht irgendwann. Jetzt ist das Schöne, dass wir auf die Haut drauf gucken können, weil sie Körperoberfläche ist. Und das Gleiche gilt für den Darm. Weil anders als die Lunge oder die Leber oder irgendwelche anderen Organe, wo wir nicht rein oder richtig drauf gucken können, nur mit bildgebenden Verfahren, ist es so, dass wir auf den Darm eben letztlich doch einfach drauf gucken können, wenn wir so eine ganz dünne Kamera in den Darm einführen und dann eben die Darmwand beurteilen. Und das wäre das Darmkrebs-Screening, die Koloskopie
ja.
Oder die Darmspiegelung.
Ja,
was
das hast du eigentlich gerade schön gesagt. Das ist nämlich eigentlich gar nichts anderes als der Hautkrebs, nämlich auf der inneren Schleimhaut. Das ist genau das gleiche genau das gleiche, der gleiche Hergang. Da wächst was ganz langsam, so ein kleines Flecklein und wird vielleicht ein bisschen dicker und so. Und je früher man das sieht und entfernt, genau, desto besser. Und man kann da genauso drauf schauen. Und bei der Darmkrebsvorsorge ist es eben so, dass die Kassen das ab 50 beziehungsweise 55 bei Frauen, 50 bei Männern, zahlt die diese Darmspiegelung einmalig und dann, wenn alles gut war, nach 10 Jahren nochmal. Ja?
Und ist es nicht so, dass wenn man eine positive Familienanamnese hat, dass es auch früher übernommen wird?
Mhm, dann wird es ab 40 übernommen. Ich glaube, in manchen Fällen ist auch sogar noch früher gar nicht schlecht. Da wäre jetzt im besten Fall das so, dass die Leute vielleicht beim Screening, bei der Check-up-Untersuchung bei mir beim Hausarzt sitzen und ich frage ja auch das familiäre Risiko ab. Das heißt, ich frage, gibt es Krebserkrankungen in der Familie? Und wenn die dann sagen, oh ja, mein Vater ist mit 45 da dran verstorben, dann würde ich so jemanden direkt auch zum Gastroenterologen schicken und dann würde der sich nochmal das genauer anschauen und überlegen, ob da auch einfach schon mit 30 eine Darmspiegelung gemacht wird.
Und ich hatte jetzt tatsächlich lustigerweise gerade vorgestern in der Prämedikation, also in der OP- oder Narkoseaufklärung, eine ziemlich junge Frau sitzen. Die war noch keine 50 und hat einen schweren onkologischen Darmkrebsbefund und war also ganz aufgelöst. Und das kann man ja erahnen, was das einfach für ein Hammer ist, wenn man so eine Diagnose kriegt. Und ich habe aber recht ausführlich mit ihr gesprochen und gesagt, dass es auf eine Art so gut gelaufen, wie es hätte laufen können, weil sie hat die Vorsorge gemacht und dann war das eben Zufallsbefund. Hm. Und hätte sie die Untersuchung vielleicht 2-3 Jahre früher gemacht, dann hätte man es noch direkt im Keim ersticken können und während der Darmspiegelung so ein Polyp abtragen und dann wäre also gar nichts gewesen. Aber jetzt hat man es eben erkannt, es hat nicht gestreut, jetzt hat sie die OP und es wird rausoperiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie da richtig gut aussteigt, dass jetzt wegoperiert wird und dann das Thema erledigt ist und sie in 5 Jahren lebt und sie in 10 Jahren und in 20 Jahren lebt, ist sehr, sehr hoch. Ja, und da war die Darmkrebs oder die Darmspiegelung dann eine relativ einfache, unkomplizierte Untersuchung, die man gut verträgt, die ihr Leben gerettet hat.
Ja, schönes Beispiel.
Und das ist jetzt anekdotisch, aber das erzähle ich trotzdem, weil ich eben ein großer Befürworter dafür bin, das einfach zu machen und jeden einladen möchte, das zu machen, weil, glaube ich, viele Leute so Hemmung davor haben. Ja? Denn wie beim Hautkrebs-Screening, da ist es eigentlich jetzt bei der Darmspiegelung noch unangenehmer gefühlter. Also man muss da hin und dann kriegt man so eine Kamera in Popo. Wer hat da Lust? Wer hat da, also ja, ist ja niemand heiß drauf.
So
ja,
abführen und sowas.
Genau, ja. Abführen. Und also das verstehe ich, wenn man da irgendwie Abneigung erstmal hat. Und wenn man aber nüchtern überlegt, okay, welche Komplikationen gehen damit einher, wie aufwendig ist das? Das ist schon überschaubar, die Investition, die man da reingeben muss für den Mehrwert, den man dann kriegt.
Ja. Genau. Also es ist einfach so, dass ich weiß, ich möchte nicht Angst machen, aber das Lebenszeitrisiko an einem Darmkrebs zu erkranken, je nach Daten, die man sich anschaut, liegt zwischen 5 und 8%. Und das ist einfach richtig viel. Und die Erstdiagnose wird oft zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr gestellt. Und da finde ich auch, ist sozusagen dieser eine Tag oder vielleicht 1,5, den man in die Untersuchung investiert, richtig gut investiert. Es gibt eine Alternative zur Darmkrebsspiegelung, die Kasse auch zahlt. Das ist dieser Stuhltest auf okkultes Blut. Ja, das ist so ein kleines Pröbchen, wo man ein bisschen Stuhlgang draufpackt. Und das zahlt die Kasse auch, wenn man die Darmspiegelung gar nicht machen will, alle 2 Jahre, dass man diesen Stuhltest macht. Der ist aber einfach nicht so aussagekräftig. Ja, deshalb würde ich schon die Darmkrebsspiegelung empfehlen. Und es einfach, ich glaube, viele können sich auch nicht genau vorstellen, wie die abläuft. Aber das ist eben so, dass man, der Darm muss leider leer sein, damit man in den reinschauen kann. Das heißt, man muss vorher so ein ekelhaftes Zeug trinken, relativ viel davon. Und dann kriegt man ein bisschen Dünnpfiff und führt eben ab, damit der Darm dann leer ist. Und ich sage immer ganz gern dazu, es zieht oft ganz gut, sag, schau mal, in Indien und im Ayurveda, da machen die das freiwillig 2-mal im Jahr, dass die so eine richtig schöne abführende Kur machen. um ihr Mikrobiom nochmal neu aufzubauen. Also es ist per se überhaupt nichts Ungesundes, sondern im Zweifel ist es sogar für den Darm eigentlich gar nicht mal so schlecht, einmal auch richtig entleert zu werden und richtig durchgespült zu werden.
Ja? Super.
Also daran gar keine Frage. Und die Untersuchung selber, hast du gerade schon gesagt, die ist meistens in so einer Kurznarkose, wenn man möchte. Das heißt, man döselt so ein bisschen dabei, kriegt nicht so viel davon mit und ist in der Regel vollkommen ungefährlich. Wenn Komplikationen vorkommen, kann man eigentlich dazu sagen, dann meistens, weil man so einen Polyp entfernt hat, der im Zweifel aber vielleicht auch einfach schon entartet wäre. Und dann würde ich lieber vielleicht die Komplikation in Kauf nehmen als den Darmkrebs.
Ja, man muss sagen, also man kann ja das Risiko jetzt hier nicht statisch auf die Untersuchung alleine beziehen, sondern es kommt auch auf den Untersucher an und eben den Patienten. Und ich habe in meiner inneren Zeit, ich weiß nicht wie viel, 100 Aufklärungen gemacht. Ich habe die Untersuchung nicht gemacht, sondern die Oberärzte gemacht. Aber ich habe die Leute aufgeklärt und dann natürlich mitbekommen, wenn was irgendwie komplikationsträchtig war. Und es waren immer dann Leute, die in der Regel sehr schwer vorerkrankt waren, die einfach einen schlechten Allgemeinzustand schon hatten und die dann, wie du sagst, eben einen schwerwiegenden Befund hatten. Und da ist dann irgendwas schiefgegangen. Da ist dann, worüber eben aufgeklärt wird, da ist es zu einer Blutung gekommen oder einer Infektion oder irgendwas. Und das wird für die allermeisten Leute, die das jetzt hören und ambulant zu einer Darmspiegelung gehen, einfach nicht zutreffen. Also ich habe keine Risikozahlen im Kopf, aber man wird zu 99,9% zu dieser Untersuchung gehen und egal was denn rauskommt, von der Untersuchung selber jetzt keinen Schaden davontragen oder sowas. Also da kann man wirklich ganz beruhigt sein.
Ja.
Schön. Dann haben wir noch einen Haken an der Darmspiegelung. Was gibt es noch?
Es gibt nur noch eine Sache, die ich nicht erwähnt habe bisher. Das ist das Bauchaorten-Ultraschall-Screening. Das wird für Männer ab 65 Jahren angeboten und das ist eben Ultraschall, also ein nicht-invasives, nicht strahlendes Untersuchungsverfahren, wo man einmal auf die Hauptschlagader schaut, weil bei Männern da ab 65 das Risiko steigt, dass die so eine Aussackung vom Gefäß haben und die müsste man dann weiter beobachten, wenn die vorliegt. Genau, das wird einmalig für Männer ab dem 65. Lebensjahr vom Hausarzt durchgeführt und von der Kasse übernommen.
Und ich glaube, dass viele niedergelassenen Kollegen auch einfach einen Ultraschall dann damit anschließen können. Also habe ich zumindest mitbekommen. Das ist zwar was, wo eben die Kolleginnen und Kollegen nichts für kriegen. Also es wird ganz schlecht vergütet, aber es ist eigentlich eine coole Diagnostik, weil wie du sagst, hat keine Strahlenbelastung. Ja, man legt sich dahin, kriegt irgendwie den Schallkopf auf den Bauch und dann guckt man einmal auf Milz, Pankreas und überall hin und hat dann auf jeden Fall Anhaltspunkte, ja, wenn man da irgendwelche Zysten jetzt an der Niere oder sowas findet, wo man sagt, ah, das müssen wir beobachten. Das heißt, viele Kollegen, die machen das und dann hat man direkt noch.
Ich weiß nicht, wie viele das für Umme machen, wenn jetzt ein Patient wirklich gar keine Beschwerden hat.
Ich kenne einige. Und wenn sie es nicht machen, dann ist es ja nachvollziehbar.
Ja, genau, ist nachvollziehbar, weil die müssen das Gerät bezahlen, die müssen den Raum alles quasi bezahlen. Also es ist auch, ich würde sagen, das braucht man jetzt als Patient nicht alle 3 Jahre zum Screening Ultraschall unbedingt. Aber einmal so im mittleren Lebensalter ein Ultraschall einfach so auch vielleicht selber zu bezahlen, macht schon Sinn.
Super.
Ja.
Schön. Spitz nochmal auf deine Liste, ob wir wirklich alles haben. Sonst könnten wir eine kleine Zusammenfassung wagen.
Wir haben alles. Im Detail bin ich jetzt eben zum Beispiel nicht auf die Mammographie eingegangen oder aufs Prostata-Screening, aber so diese spezifisch weiblichen und spezifisch männlichen Themen wollten wir jetzt hier aus der Übersicht rauslassen und dann machen wir vielleicht nochmal was Eigenes dazu.
Das klingt gut.
Dann fasse ich nochmal zusammen. Ja, also es gibt Vorsorgeuntersuchungen, die von den Krankenkassen in Deutschland mit unterschiedlichen Abständen bezahlt werden, die so über den Kamm geschert sinnvoll sind, nicht allumfänglich alle möglichen präventiven Maßnahmen ersetzen. Und hervorzuheben ist das Check-up, diese Check-up-Untersuchung ab dem 35. Lebensjahr, wo oft die Hautkrebs-Screening-Untersuchung mit angeführt ist und wo die anderen Vorsorgeuntersuchungen, die möglich sind, meistens mit abgefragt werden.
Super. Jetzt hoffe ich, dass jeder einen Überblick über die Vorsorgeuntersuchung für gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten in Deutschland hat.
Yes.
Und danke dir für die gute Übersicht.
Danke fürs Gespräch.
Euch danken wir wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und bleibt natürlich gesund.